Ja, wir haben ja immer noch, Michael hat es schon erwähnt, Advent und damit auch hier unsere Reihe. Da kommt einer, der ist anders, der ist erstaunlich, der ist Friede. Jetzt zuerst ein Werbeblock. Wir haben noch solche Einladungen. Noch lohnt es sich, welche zu verteilen. Wenn ihr keine mehr verteilen mögt, stellt sie euch zu Hause auf den Küchentisch, auf den Wohnzimmertisch, wo auch immer euch das erfreut. Ich muss sagen, mich begeistert das schon die ganze Zeit. Dieser Text und diese, danke Bernhard, und diese Aussage, dass Jesus kommt, dass er gekommen ist, das wissen wir, dass er aber auch in unsere Situationen hineinkommt und dass er einmal wiederkommen wird, sichtbar. Für alle. Das steht ja auch noch aus. Und in dieser Spannung, ja, so gibt es einen großen Advent, dann gibt es diesen kleinen vierwöchigen Advent. Und ich habe mir ähnliche Gedanken gemacht die Woche wie der Michael. Wie war das für die erste? Und mir ist zum ersten Mal aufgefallen, dass damals auch Advent war. Nur keine 4 Wochen, sondern gut 9 Monate. Nämlich für Maria, für Josef dann auch irgendwann. Und für jeden so lange, wie er es wusste. 9 Monate, mindestens 9 Monate Advent hatte Maria. Denn der Engel Gabriel hat ja die Geburt Jesu angekündigt und das Einverständnis, den Glaubensschritt von Maria abgeholt, bevor sie Jesus in sich trug. Und ich gehe davon aus, dass es eine normale Schwangerschaftslänge war, ja, nicht 4 Wochen. 9 Monate. Aber das ja nur so als Gedanke. Und heute gehen wir einen Schritt weiter in unserem Text, aber auch erst noch einen Schritt zurück. Ich möchte doch mal mit uns kurz, bevor wir diesen Vers 5, den wir jetzt schon oft betrachtet haben und den wir aber, ja, den wollen wir so verinnerlichen, dass der uns hängen bleibt, mindestens bis zum Sommerfest. Ja? Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gott Held, ewig Vater, Friedefürst. Das ist der Ausgangstext für diese ganze Reihe und diese 4 Titel beleuchten wir mehr oder weniger intensiv. Und ich hatte erst gedacht, ja, eine ganze Predigt über einen Satz oder über eine Aussage. Aber sie sind so gewaltig, es wird eine lange Predigt und ich werde nicht alles sagen können. Ich versuche mich kurz zu halten, sage ich mal so. Vers 1, ein kleiner Rückblick, habe ich gesagt. Da beschreibt der Prophet Jesaja die Situation vom Volk Gottes und speziell von dem Volk oder dem Teil des Volkes, das nördlich vom See Genezareth liegt, später bekannt als Galiläa. Und gerade vorher, am Ende von Kapitel 4, aber irgendwo muss man ja aufhören zu lesen, leider, da wird eben beschrieben, dass es dort besonders dunkel war, weil der Feind von Norden kam und das waren die ersten, die es getroffen hat, als die Assyrer ins Land einmarschierten. Das war damals die Situation. Da war wirklich dunkel, da war Katastrophe. Und dann sagt der Jesaja in diese Situation hinein, das Volk, das im Dunkeln lebt, also die dort oben erstmal, aber ich denke heute, es ist global, aber die betrifft es erstmal, sieht ein großes Licht. Ein Licht strahlt auf über denen, die im Land der Todesschatten wohnen. Das ist das gleiche Wort wie im Psalm 23, fällt uns, glaube ich, direkt auf. Da strahlt Licht hinein. In diese Situation, in diese Ausweglosigkeit. Du wächst in Jubel, machst die Freude groß. Sie freuen sich vor dir wie in der Erntezeit, die jubeln wie beim Beuteverteilen. Und ich habe gedacht an die Speisung der 5000, die war dort in dem Gebiet. Und die Leute werden gejubelt haben und sie wollten Jesus zum König machen. Jesaja beschreibt etwas, was wir später im Leben von Jesus sehen. Und dann beschreibt er etwas, worauf wir heute noch warten, wo wir in diesem langen Advent immer noch nicht am Ziel sind. Denn wie am Tag von Midian zerbrichst du das drückende Joch. Tag von Midian, das ist ein Rückblick auf den großen Sieg, den Gideon damals im Richterbuch mit nur 300 Männern gegen eine übermächtige Herrscher von den Midianitern hatte. Ja, da war ein großer Sieg für das Volk Gottes. Und das ist so das Bild, ja, so wie damals, das drückende Joch wurde zerbrochen, das ihnen den Rücken gebeugt, den Stock, der sie angetrieben hat. Denn jeder Stiefel, der dröhnend daherstampft, jeder Mantel, der sich in Blutlachen wälzt, wird ins Feuer geworfen und verbrannt. Das heißt, hier ist ein Ausblick auf die Zeit, wo es mal keinen Krieg mehr geben wird. Umfassender Frieden. Ich denke, nächste Woche werden wir noch ein bisschen davon hören. Und diese Spannung, es ist noch dunkel, es kommt ein Licht, aber es wird mal umfassend hell. Das ist der große Bogen, den Jesaja hier spannt. Und dann kommt denn uns ist ein Kind geboren. Einmal dieses uns, das nimmt uns ja mit hinein. Dieses Kind ist für uns geboren. Deshalb reden wir heute noch davon, deshalb treffen wir uns hier, deshalb feiern wir Gottesdienste, Weihnachten, Sonntage. Ein Sohn ist uns gegeben, die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Er heißt Wunderrat, Gott Held, ewig Vater, Friedefürst. Dieses Kind verändert alles, wirklich alles. Die ganze Weltgeschichte. So manches sehen wir jetzt noch im Glauben, aber die globalen, weltumfassenden Auswirkungen stehen noch an. Das Friedensreich hier auf der Erde, die ewige Herrlichkeit für die, die mit ihm leben, das sehen wir ja noch nur mit geistlichem Auge. Aber hier wird es schon angekündigt. Seine Herrschaft wird größer und größer, also die wächst immer weiter, ist nicht statisch. Und der Friede ist grenzenlos auf dem Thron Davids und in seinem Königreich. Er gründet es fest und stützt es durch Recht und Gerechtigkeit von nun an und für immer. Ende offen. Können wir nicht denken, aber lesen und im Glauben annehmen. Dies vollbringt der Eifer des Herrn Zebaoth oder des Herrn des Allmächtigen. Das ist, ja, das geht dann noch weiter, aber mal so der Rahmen, wo unser Vers draus stammt. Eine zentrale Messias-Ankündigung, eine Jesus-Ankündigung, das Kind. Von daher war klar, er kommt nicht als König, erwachsener König auf der Erde, sondern er wird als Kind kommen. Und von daher ist aber auch klar, es ist eine Riesenspannung. Es ist ein wunderbarer Ratgeber oder in einer Bibelübersetzung als Fußnote habe ich gefunden, Planer des Wunders. Und das hat mich enorm fasziniert. Könnte man noch mal weiter darüber nachdenken. Er hat mit Gott, seinem Vater, Jesus, der Sohn und der Vater, haben das Wunder geplant. Das Wunder von Weihnachten, das Wunder der Erlösung, das Wunder von Ostern. Das Wunder, dass er durch seinen Geist in uns wohnt. Und jetzt sind wir aber bei Ewigvater, heute. Und als ich das erst gelesen habe, war ich noch nicht so begeistert wie jetzt. Aber wenn man sich dann mal damit beschäftigt, dann kommt das und fließt das über. Ewigvater, wo finden wir das? Im Alten Testament, dass Gott sich als Vater vorstellt. Und es ist ganz dünn gesät. Vater von Israel, Israel als Sohn, alles zusammen, alle Stellen zusammen. Im Alten Testament, wo Gott so seine Vater, sich als Vater vorstellt, alles zusammen sind 17. Da muss man schon alles rechnen, was man da findet. Und jetzt, was denkt ihr in den vier Evangelien? Wie oft wird Gott uns da als Vater vorgestellt? Eine Schätzung. 200 dazwischen, 170 Mal, 10 Mal so viel wie im ganzen Alten Testament. Wenn wir jetzt denken, ja, das hier ist das Alte Testament, das hier sind ungefähr die vier Evangelien, hier 17 Mal und hier drin 170 Mal. Dann sehen wir, Gott hat sich da diese Offenbarung, diese Selbstoffenbarung, er hat sie nur zart angedeutet, um sie jetzt wirklich zu entfalten. Dass Gott der Vater ist, unser Vater, der ewige Vater. Und dass Jesus da drin eine zentrale Rolle spielt. Es macht uns zu schaffen, das zu denken. Aber wir wollen uns dann ein bisschen hineinbegeben. Jesus sagt in Johannes 10, Vers 30, nachdem er da das Ganze mit den Hirten, dem Hirten, ich bin der gute Hirte und wir sind die Schafe, nachdem er das ausgeführt hat, dann am Schluss sagt er, ich und der Vater sind eins oder untrennbar eins. Und das fordert die Leute damals ziemlich heraus. Und da steht im nächsten Vers, weil sie verstanden hatten, was Jesus da sagt, sie hoben Steine auf. Da hoben sie nämlich wieder Steine auf. Das ist nicht das erste Mal. Die Menschen haben verstanden, hier steht ein Mensch vor ihnen, der behauptet, er ist der ewige Gott. Er ist der Ewigvater. Und das ging nicht. Das war zu viel für sie. Aber sie haben ihn nicht gesteinigt, sondern Jesus hat mit ein paar Worten die Situation da beruhigt. Und es gibt ein Lied, was so dieses Ewigvater, es gibt viele Lieder, was das andeutet, aber ein Lied, was ich als Weihnachtslied sehr schätzen gelernt habe, und das wollen wir uns jetzt anhören, wenn das funktioniert. Und den Text habe ich dazu mitgebracht. Mal sehen, ob die Technik funktioniert. Ich habe gedacht, zwischendurch noch ein bisschen was fürs Herz, ein Musikstück. Ja, Maria hat das natürlich nicht geahnt. Sie wusste ein wenig vom Engel Gabriel her, aber das zu ahnen, das übersteigt alle Möglichkeiten. Dass Gott, der Herr, der Ewigvater, da in ihren Armen ist, dass sie ihn auf die Welt bringen durfte, das konnte sie nicht ahnen. Dass er das Lamm Gottes ist, das die Sünde der Welt hinwegträgt. Alles in diesem einen Kind, Jesus. Und dieser Rückblick hier in diesem Lied, der berührt mich. Es zeigt dieses Menschsein, ganz Mensch und der übergroße Gott. Alles drin. Voller Spannung. Und jetzt noch ein paar Bibelverse, wo Jesus davon spricht. Er spricht eben sehr oft davon. Ich habe gesagt, 170 Mal. Können wir nicht alle Schriftbeweise heute Morgen aufdröseln? Aber auch unter den Jüngern war das spannend. Sie hatten sich da auch einiges anders vorgestellt. Und in Johannes 14, da lesen wir, der Philippus, der wird schon im ersten Kapitel genannt, dass er zu Jesus gefunden hat. Und dieser Philippus, also er war schon eine ganze Zeit an Jahren jetzt mit Jesus unterwegs. Kapitel 14 ist ja schon eher das Ende der Zeit. Und da sagt er, zeig uns den Vater, das genügt uns. Und irgendwie kann man ihn verstehen, aber auch nicht. Jesus sagt, so lange bin ich bei euch, Philippus, und du kennst mich immer noch nicht? Wer mich gesehen hat, sieht oder hat den Vater gesehen oder sieht den Vater. Und das zeigt genau unsere Stelle. Jesus ist der Ewigvater. Wie das genau geht, wer will die Dreieinigkeit verstehen? Aber ich denke, genau die zeigt uns hier Jesaja. Er zeigt uns einen kurzen Blick auf die Dreieinigkeit. Und Jesus zeigt das hier auch. Er sagt, wer mich gesehen hat, und er steht vor Philippus, hat den Vater gesehen. Und ich kann mir vorstellen, dass Philippus den Kopf geschüttelt hat. Aber Jesus redet weiter. Wie kannst du das sagen, zeig uns den Vater? Glaubst du denn nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch sage, stammen doch nicht von mir. Es ist der Vater, der ständig in mir ist und alles bewirkt. Glaubt mir, ist die Aufforderung von Jesus. Glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist. Wir sehen hier das Geheimnis der Dreifaltigkeit oder Dreieinigkeit, je nachdem, wie man drauf schaut. Ist der eine Begriff oder der andere besser? Und Jesus erwartet das von seinen Jüngern, dass sie das aufnehmen. Nicht, dass sie das rational verstehen, aber dass sie es glauben. Er sagt, glaubt mir. Und das erwartet er auch von uns. Und es ist gut für uns, dass wir einfach uns hinsetzen und sagen oder hinstellen und sagen, Herr Jesus, übersteigt meinen Verstand, aber du sagst es und ich glaube es. Dass du, der dreieinige Gott, oder du, der Vater und der Sohn, eine solche Einheit seid, untrennbar. Voller Liebe, voller Einheit. Und Jesus redet noch mehr davon in Johannes 17, das längste Gebet, was uns von Jesus überliefert ist. Das sagt er uns, er hat vorher einiges geredet und dann, nachdem Jesus das gesagt hatte, blickte er zum Himmel hinauf und betete, Vater, die Stunde ist gekommen, offenbare die Herrlichkeit deines Sohnes, damit auch der Sohn deine Herrlichkeit offenbar machen kann. Und was steht hier unmittelbar bevor? Jesu Tod am Kreuz und seine Auferstehung und kurz darauf seine Himmelfahrt. Das ist die Herrlichkeit, die Jesus zeigen will, dass er die Macht hat, das Leben zu lassen für uns und das Leben wiederzunehmen für uns. Diese Herrlichkeit hat sonst niemand. Können wir alle Religionen durchschauen, das hat niemand. Die Macht über Leben und Tod, wie er will, dass sich einer hinstellt und sagt, das kann ich. Und er macht es auch. Du hast ihm die Macht über alle Menschen anvertraut, auch ein spannender Satz, über alle Menschen, damit er denen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben schenkt. Damals erstmal die Jünger, aber heute auch wir. Gott hat Jesus Macht gegeben, der Vater, die beiden miteinander, damit wir ewiges Leben haben. Das ewige Leben bedeutet ja, dich zu erkennen, den einzig wahren Gott, den dreieinigen Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, der da mit drin ist. Den Vater und den Sohn zu erkennen. Und dieses Erkennen steht im Präsens, da bleiben wir ein ganzes Leben dran. Und da bleiben wir auch in der Ewigkeit dran. Ich denke nicht, dass wir in dem Moment, wo wir vor ihm stehen, die Allwissenden sind. Das bleibt er. Wir staunen weiter. So wie wir jetzt schon über diesen Jesaja-Vers staunen können und über diesen Ewigvater. Ich habe deine Herrlichkeit hier auf der Erde sichtbar gemacht. Ich habe das Werk vollendet, das du mir aufgetragen hast. Vater, gib mir erneut die Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, bevor es die Welt gab. Da sehen wir einen kleinen Blick auf den Ewigvater Jesus. Er war schon Er hatte die Herrlichkeit beim Vater schon, bevor es die Welt gab, auf der wir immer noch leben. Und er sagt hier schon, gib sie mir wieder. Und Gott hat ihm diese Bitte nicht verwehrt. Wir lesen kleine Einblicke da in der Offenbarung. Jesus, der Ewigvater. Und dann sagt er noch, den Vers habe ich einfach reingenommen, ja, dass es diese Vaterbeziehung sich eben nicht nur auf ihn beschränkt, sondern ja für uns gilt. Fürchte dich nicht, du kleine Herde. Das ist für uns. Global gesehen und auch im Vergleich zur Einwohnerzahl von Bruck, Kapfenberg, Mürztal sind wir eine kleine Herde. Und auch mit allen Christen in diesem Tal zusammen sind wir eine kleine Herde. Fürchte dich nicht, du kleine Herde. Euer Vater hat Freude daran, euch sein Reich zu geben. Schon jetzt etwas von diesem geistlichen ewigen Reich in uns, in der Gemeinschaft mit ihm, aber auch noch zukünftig. Da steht noch was aus, das ist Verheißung. Und dann einer meiner Lieblingsverse, oh, ich habe viele Lieblingsverse, aber das ist einer davon, aus 1. Johannes 3, Vers 1, und ich stelle mir vor, der Johannes, der Jünger Jesu, der letzte Überlebende der 12, die anderen waren alle umgebracht worden, nach dem, was wir wissen. Und Johannes erinnert sich an die Liebe von Jesus, die Liebe des Vaters, die er in Jesus erlebt hat. Und er schreibt und denkt, ich muss es ihnen nochmal aufschreiben. Er ist schon alt geworden. Seht doch, welch eine Liebe der Vater uns erwiesen hat. Wir sollen Gottes Kinder heißen und wir sind es tatsächlich. Ja, er macht doch hier drei Stempel aufs Kuvert, damit wir das auch wirklich glauben, dass es so ist. Er lenkt unseren Blick auf die Liebe Gottes. Er macht fest, dass wir wirklich Gottes Kinder sind. Und er sagt, wir sind es tatsächlich. Es ist nicht nur so gedacht, sondern Gott bekommt das hin. Die Menschen dieser Welt verstehen das nicht, weil sie den Vater nicht kennen. Und ich weiß nicht, wer letztens den Bericht, es gab ja einen Bericht über die Freikirchen im Fernsehen, gesehen hat. Und ich habe gemerkt, die Menschen der Welt verstehen das nicht, weil sie den Vater nicht kennen. Sie können es nicht verstehen. Ja? Wie soll das gehen? Wie Paulus sagt, Geistliches kann nur durch den Geist Gottes beurteilt werden. Und wenn jemand den Geist Gottes nicht hat, weil er nicht neugeboren ist, so kann er es nicht. Das ist gar keine böse Unterstellung, er kann es nicht. Ein zweijähriges Kind kann auch keine Gleichung mit drei Unbekannten lösen, es kann es nicht, weil es die Möglichkeiten noch nicht hat. Ja, ich kann es auch nicht. Aber andere in meinem Alter beherrschen das. Ich könnte es vielleicht lernen, müsste mich damit beschäftigen. Nee, wie auch immer. Die Menschen dieser Welt verstehen das nicht, weil sie den Vater nicht kennen. Wir können das, dass Jesus ewig Vater ist, nur verstehen im Sinne von Glauben, in der Beziehung zu Gott verstehen, wenn wir die Beziehung mit dem ewig Vater, mit Gott pflegen. Wenn wir den Vater und den Sohn beständig kennenlernen. Ihr Lieben, schon jetzt sind wir Kinder Gottes. Und was das in Zukunft bedeuten wird, können wir uns jetzt noch nicht mal ausdenken, vorstellen. Da kommt einer für uns, der Sohn. Und er heißt Ewigvater. Jetzt gibt es da noch einen Aspekt, ihr Lieben. Wir brauchen diesen Ewigvater. Alle Menschen brauchen den. Und jeder von uns hat eine tiefe Sehnsucht nach Liebe, nach Geborgenheit, nach Heilung, nach den weit offenen Vaterarmen. Die Menschen, wir alle, rennen durch diese Welt und sind voller Sehnsüchte. Nach Hoffnung, nach Heilwerden der Seele. Und ganz viel hängt mit dieser Vaterbeziehung zusammen. Und leider haben viele irdische Väter versagt. Und leider ist das verknüpft, unsere Vatervorstellung von Gott und das, was wir irdisch erlebt haben. Manche von uns haben ganz gute irdische Väter gehabt. Keine vollkommenen, aber gute. Andere hatten nicht so gute oder vielleicht gar keine mehr. Und das macht etwas in unserem Leben. Und ich habe mir da ein bisschen drüber beschäftigt und habe sogar so ein paar Testfragen, die wir uns vielleicht mitnehmen können. Wie hat sich mein Vater mir zugewandt? Wie hat er mir Aufmerksamkeit gegeben? Wie habe ich das erlebt? Welche Eigenschaften meines Vaters habe ich positiv erlebt? Welche Eigenschaften meines Vaters haben mich genervt oder nerven mich heute noch? Vielleicht auch, wenn ich sie bei mir entdecke. Es gibt ja manches, was vererbt wird. Was habe ich von meinem Vater gelernt? Fürs Leben. Praktisch, handwerklich, sozial, im Mitmenschlichen. Was bewundere ich an meinem Vater? Gibt es das überhaupt? Ich hoffe ja. Gibt es Dinge an ihm, die ich nicht mag oder sogar hasse? Wie geschah Züchtigung durch meinen Vater? Und ich weiß nicht, wie du jetzt die Menge der Fragen beantwortet hast. Und ich weiß nicht, wie das Verhältnis noch zu deinem Vater ist oder überhaupt möglich ist. Mein Vater ist schon im Himmel. Da kann ich hier auf Erden nichts mehr klären. Aber wir haben einen Ewigvater. Und Menschen, die sich da eingehend mit beschäftigt haben, haben festgestellt, durch diesen Ewigvater, durch Gott, den Vater, durch Jesus, der sich hier so vorstellt, können wir an unseren Wunden, an unseren Seelenwunden heil werden, wo menschlich nichts mehr zu richten ist. Und das finde ich stark. Wir können ihn betrachten und feststellen, wie er ist, wie er vergibt, wie er uns in den Arm nimmt, bis hin zu einer spürbaren Berührung, wenn wir das, ja, auch das kann er schenken. Oder durch Geschwister. Und wir haben einen Zugang zum Vater. Das, ich habe ja nur von den Evangelien bisher gesprochen, aber auch Paulus schreibt und Petrus schreiben vom Vater. Hebräerbrief schreibt vom Zugang zum Vater durch Jesus. Jesus ist der Zugang zum Vater. Wir haben freien Zutritt, wir haben offene Türen, rennen wir bei ihm ein. Das ist großartig. Und noch 4 Fragen. Kann ich zu meinem leiblichen, kann oder konnte ich zu meinem leiblichen Vater Papa oder Väterchen sagen? Ihr versteht diese Liebkoseform. Und wenn das nicht der Fall ist, warum nicht? Und ist da noch eine Wunde offen? Ich bin überzeugt, Jesus will da dran. Der Vater will noch mehr Heilung geben. Jesus ist ja als Heiland in diese Welt gekommen, als der, der Heil machen kann und einmal echtes Heil macht. Kann ich zu meinem himmlischen Vater Papa sagen? Da habe ich eine Zeit gebraucht. Aber es zeigt etwas von einer Nähebeziehung oder ein ganz liebevolles Vater. Väterchen ist, kommt mir ein bisschen komisch vor zu dem allmächtigen Gott, muss ich sagen. Zu meinem irdischen Vater habe ich eine Zeit lang, haben wir so Kose von Väterchen gesagt. Aber es war durchaus nicht herablassend, sondern es war mit Hochachtung verbunden. Wenn du da irgendwelche Verletzungen merkst, ja, besprich sie mit Jesus. Wenn du merkst, du kommst alleine nicht weiter, such dir einen Helfer aus unserer Mitte. Wir dürfen als Geschwister zusammenstehen, um diese Liebe des Vaters heilend an unser Herz heranzulassen. Wir sehen das, noch ein großes Vaterbild aus dem Neuen Testament, bei dem wartenden Vater auf den sogenannten verlorenen Sohn. Der darf reinkommen. Der wird neu eingekleidet. Der bekommt einen Ring. Da wird ein Fest gemacht. Der Vater macht ihm keine Vorhaltung. Er wartet auf den umgekehrten Sohn und nimmt ihn an. Ich hoffe, ich konnte uns heute Morgen einen richtig starken Geschmack, einen Gusto auf die innige Gemeinschaft mit Jesus machen, mit dem Ewigvater. Glaubst du das? Das, was du gehört hast über den Ewigvater? Wo möchtest du nochmal weiterdenken? Noch mehr Bibelstellen lesen? Neuen Testament, 170 Mal Vater nur in den Evangelien, ist Arbeit für die ganze Woche oder vielleicht noch bis nach Weihnachten oder länger. Das wirklich zu inhalieren. Liebst du ihn? Ich hoffe und denke, dass es so ist. Ich wünsche es. Ich möchte ihn weiter lieben und mehr lieben und ihm folgen. Das ist das, was er uns aufträgt. Denn er ist der, der kommt. In deine Situation und in diese Welt. Amen.